Leute, 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 es ist wieder soweit. Der neue Evil Dead ist am Start und zwar Evil Dead Burns von Sebastian Vanicek. Und wir wissen ganz genau, was uns erwartet. 2 Stunden Turbogewalt. Während die Meinungen im Netz dazu auseinandergehen, dachten Serkan und ich, fuck them, wir machen uns unsere eigene Meinung, sind in unser geliebtes Kino gegangen und das ist unser Fazit dazu.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Horrorherz, Episode 38. Danke fürs Intro, Marian. Ja, frisch aus dem Kino zurück. Genau, die volle Horrorpeitsche ins Face. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich sitze hier am schönen Sonntagmittag bei 30 Grad und einem heißen Kaffee. Und so ging es uns ja auch gestern, ne? Als wir da mit der S-Bahn zur Warschauer Straße gefahren sind, die mal wieder unregelmäßig gefahren ist. Aber weißt du, worauf ich mich am meisten gefreut habe, Bro? Dieses Gefühl, dass ich in einer halben Stunde in den Premium-Sitzen von UCI Lux sitzen werde. Wohl klimatisiert, mit einem Popcorn-Bucket, einem Getränk. Und Evil Dead Burn am Start ist.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir sind richtig dann in diese gekühlten Kunstledersitze reingesackt und endlich angekommen. Einmal nochmal rüber geguckt zu dir und man muss ja wirklich sagen, ist ja auch so ein schöner Abstand, ne?
Ja.
Ist nicht so klebrig aneinander. Und dann nochmal rüber geguckt und jetzt kann es losgehen. Geil.
Also das ist wirklich das Kino. Also wir waren jetzt ja, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwelche anderen Kinos anguckt, wo du da gefühlt auf irgendwelchen Holzsitzen sitzt mit keinem Platz nach links und rechts. Und Digga, ich sag dir ganz ehrlich, Mann, dafür, dass man da wirklich so einen richtig geilen, komfortablen Sitz hat mit Fußlehne, klimatisiert, Bro, dafür zahle ich super, super gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zahle gerne 5 Euro mehr dafür, weil dieses Erlebnis im Kino, es hat einfach wieder richtig Spaß gemacht. Wir saßen so drinnen und wir dachten uns, oh Mann, ist das schön, wieder hier zu sein. Und nächste Woche gucken wir uns ja 3 Stunden Odyssee an im IMAX. Und das wird ja nochmal triple ultra viel krasser, ja, als jetzt Mann. Burns.
Es wird eine Odyssee, ja. Bin sehr gespannt. Mal nicht horrortechnisch unterwegs, aber blutig wird es ja vielleicht auch.
Ja, man muss einfach sein, Odyssee. Ich meine, der erste Film von Nolan, der zu 100% mit IMAX-Kameras aufgenommen wurde. Ne? Also nicht nur einzelne große Bilder, ne, die da über IMAX
entwickelte
wurden.
Kamera.
Genau, damit die leiser ist. Ne? Wiegt zwar nur 50 Kilo, aber fuck it. Ne? Und wenn du auch siehst, was dahinter steckt, ne, dass so ein Film einfach mal irgendwie 20 Kilometer lang ist, so eine Filmrolle und diese manuelle Schnittart und Weise, also Dicker, das muss man sich einfach geben im Kino, im IMAX. Ich bin am Tag danach, fliege ich fast 3 Wochen in Urlaub und ich musste den jetzt unbedingt noch mit dir gucken, weil ich einfach Schiss habe, dass er dann nicht mehr im IMAX ist, weißt du? Weil er muss einfach sein, Alter.
Safe. Na? Ja, also das Kino, man könnte ja fast denken, jetzt so oft, wie wir davon schon geschwärmt haben, dass wir hier irgendwie für UCI bezahlt werden. Leider noch nicht. Also falls, reach out, guys, ja, also falls ihr irgendwie uns ein Angebot machen würdet, wir stehen auch voll hinter, ja. Also ist einfach wirklich so gewesen, ich war früher immer York-Kino-Fan. Und dann zuletzt kamen relativ wenig Horrorfilme. Ich meine, viel Arthouse-Sachen. Okay, ich gucke ja nicht nur Horror. Aber dann halt eben, wo ich denke, schade, Mann, ey, ich unterstütze gerne Traditionskinos. Aber wenn ihr dann halt eben auf eure Kunden, eure wertvollen Gäste, teilweise manchmal so hart scheißt, ja. Wie gesagt, wir hatten ein paar Erlebnisse. Oh, ups, Klimaanlage bei 40 Grad nicht angemacht.
Huh. Also das war geisteskrank.
Ja, also so eine Geschichten oder auch bei Vorbestellungen, dass irgendwas nicht klappt, hatte ich jetzt leider auch schon 1-2 Mal. Und ja, bin ein bisschen enttäuscht. Wunderbar. Auch wenn man dann irgendwas, einen Refund anfragt, du hattest ja auch nochmal eine Message an dem besagten Tag bekommen. Ne?
Ja.
Vom Rollberg irgendwie, ne? Also,
das war also ganz, ganz komische Kinokette. Also ich mochte die eigentlich immer sehr und ich unterstütze ja auch viel lieber so ein bisschen so diese independent lokalen Kinoketten wie die York-Gruppe. Gut, ich weiß gar nicht, ob die lokal sind, ob sie deutschlandweit gibt oder nur in Berlin, keine Ahnung. Aber auf
Hamburg
jeden Fall.
Hamburg und München, glaube ich, noch, ja.
Ja, stimmt. Kann sein. Auf jeden Fall, Serkan und ich hatten wirklich so einen Back-to-Back-Vergleich. Wir haben ja letzte Woche oder vor 2 Wochen unsere Folge zu Obsessions rausgebracht. Du sollst mich lieben. Da waren wir eben im UCI. An der Warschauer Straße. Und es war einfach das ultimative, krasse Filmerlebnis auf einer richtig geilen Leinwand, richtig geiler Sound, richtig geile Sitze, schön 22 Grad klimatisiert. Das war ein Traum. Dann waren wir am nächsten Tag, deswegen Back-to-Back-Vergleich, im York-Kino und haben uns Backrooms angeguckt. Und es war eines der schlimmsten Kinoerlebnisse, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Es waren draußen Außentemperatur, 35 Grad. Das Kino war proppevoll. Und ja. Es ist in dich, ich saß im Kino, ich habe geschwitzt. Ich habe angefangen irgendwie, ich musste mich richtig beruhigen, weil das Kino war voll, klein, scheiß Leinwand, scheiß Sound, diese Holzsitze. Das erste Mal in meinem Leben bin ich während eines Films rausgegangen. Und hab die hinter der Theke gefragt, ey Leute, habt ihr sowas wie eine Klimaanlage? Und sie dann so, ja, die ist eigentlich an. Ich gehe noch mal gucken. Wir leiden durch den Film, was uns dieses Kinoerlebnis vollends versaut hat. Leute,
absolut,
das war fucking crazy. Und danach kommen wir raus, sagen das nochmal mit der Klimaanlage, ah ja, wir haben vergessen, die anzumachen. Und dann gibt's noch nicht mal ein Eis umsonst. Ey, wollt ihr mich verarschen, Alter? Das war crazy.
Wir waren einfach locked in ein liminal space, Alter, im Backroom. Und ich dachte, Alter, wirklich, ich kollabiere, Alter. Ich dachte, ich rutsche jetzt hier zusammen und kriege einen Herzkasper, Alter. Es war
die
so
Leute,
fucking
die,
heiß, Alter.
Die Leute um uns rum, es sind Leute aus dem Kino gegangen tatsächlich, ne, weil es nicht auszuhalten war. Das war super crazy. Und deswegen einfach sagen wir uns einfach, okay, erstens fahren wir dann gerne länger und zahlen 5 bis 10 Euro mehr für ein geiles UCI-Kinoerlebnis. Aber scheiß mal jetzt darauf.
Ganz genau. Erlebnis war es auf jeden Fall, weil wir wussten ja schon, was es geben wird. Wie immer, ich glaube, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Wir sagen ja immer, wir versuchen so viel wie möglich wegzuswipen, nicht drauf zu achten, was andere jetzt schon wieder alles nennen. Man weiß ja, wie viele Influencer dann sagen, das ist der brutalste und der krasseste und irgendwas. Und ich denke, fühle mich dann immer so ein bisschen verarscht so als Horrorfan, weil was willst du mir eigentlich erzählen, Alter? Ja? Also ich habe schon zu viel gesehen so und der wird das Rad nicht neu erfinden. Und
wie war denn,
so war es dann am Ende ja auch, fand ich, gefühlt. Ne?
Wie war denn, aber scheiß mal auf die Influencer, wie war denn eigentlich deine Erwartungshaltung an Evil Dead Burn? Ich meine, wir sind ja beide komplett ungespoilert rein. Ich habe wirklich nur ein einziges Image gesehen, ein einziges, sonst nichts. Die Reviews, die ich gesehen habe, waren teilweise von sehr gut, sehr schlecht. Also da gab es sich so ein Mittelding. Wir haben gestern Evil Dead Burn geguckt. Du hast ja dann zu mir geguckt, während ich da saß und mir die Hände gerieben habe, dass es endlich losgeht. Wie ging es dir denn? Was war denn deine Erwartungshaltung?
Es gab so ein paar Mal, wo ich so zu dir rüber geguckt habe oder du zu mir, weil wir, glaube ich, beide der gleichen Meinung waren. Also das Intro war schon mal richtig geil, dann waren sofort drin und hast gleich 2 Opfer gehabt. Das war jetzt vielleicht schon ein kleiner Spoiler. Ey, wir versuchen mal erstmal ohne Spoiler zu arbeiten und dann geben wir nochmal Bescheid, um nochmal ein paar Szenen so raus hervorzuheben. Dann geben wir aber vorher nochmal Bescheid.
Ja.
Und ansonsten muss ich sagen, wenig Erwartungen gehabt, was ich immer ganz gut finde, weil dann kannst du oft halt überrascht werden. Ne? Und ich hatte irgendwo irgendeinen Screenshot gesehen. Du kommst ja nicht komplett drumrum.
Ist schwierig, ja.
Und da hatte ich dann irgendwie gesehen, das sah so CGI-mäßig aus. Und dachte, bitte nicht, lass es nicht so ein CGI-Festival werden. Ja, also wenn es so high-polished aussieht, ist immer schwierig, ne? Und dann war ich schon gleich von den ersten Effekten und den ersten Kills überzeugt und wusste, okay, geht in die richtige Richtung.
Hundertprozentig. Das ging mir genauso. Wie gesagt, ich wusste nichts. Und ja, es gab CGI-Shots, aber die waren auch, sag ich mal, gut platziert. Ja, ne? Es war safe, war es mehr Practical Effects, aber es war gut platziert. Lass uns mal gerne, bevor wir jetzt so auf den Film einsteigen, Sebastian Vanicek, der Regisseur, bekannt aus Spiders. Ne? Der hat Spiders gedreht vor ein paar Jahren. Dieser Spinnenhorrorfilm hat er ganz gut hinbekommen.
Habe ich nicht gesehen.
Habe ich gesehen, fand ich so lala. Oder vielleicht verwechsel ich den auch gerade, weil da kamen so zwei Spinnenfilme. Ne?
Ganz genau,
Da kamen so zwei Spinnenfilme relativ parallel zueinander, sind die rausgekommen. Also weiß nicht, ob ich den gerade verwechsel. Ich glaube aber schon, dass es der ist, weil das war auch, glaube ich, ein French Movie und der ist ja auch Franzose. Da merkt man auch die Influences hier bei Evil Dead Burn. Französische Hauptdarstellerin, französisch, also viel französischer Soundtrack. Dann hatten wir Evil Dead Rise von Lee Cronin, der jetzt The Mummy rausgebracht hat. Davor hatten wir dann, ich glaube 2013 war das gewesen, hatten wir dann von Fede Alvarez das längst überfällige, ja, was war es denn nun? Prequel, Requel, Sequel oder einfach nur ein ganz normales Reboot, ne, von Evil Dead, welchen ich hart gefeiert habe. Und davor gab es ja irgendwie 20 Jahre gar nichts. Ne? Jetzt haben wir ja aber drei Evil Dead Filme im selben Universum, die hier gegenüberstehen. Die von Sam Raimi und mit Bruce Campbell und dann die drei, die ich jetzt gerade genannt habe. Die könnten ja an sich ja auch nicht unterschiedlicher sein, aber sind auch sehr ähnlich. Ne? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, absolut. Absolut. Deine Frage kam noch nicht.
Gut, ich dachte, du interpretierst jetzt einfach auf meine Aussage drauf ein. Danke fürs Mitdenken an der Stelle. Aber wenn du es so, wenn du es so willst, Comedy-Horror, ja, aus Teil 1, 2 und 3 versus Turbo-Achterbahn-Gewalt aus den Filmen von Fede Alvarez bis jetzt Sebastian Vanicek.
Also vielleicht Army of Darkness schon so Comedy-mäßig, ja, aber ich würde jetzt nicht so per se sagen, dass das jetzt irgendwie wirklich Comedy ist. Es ist, es war immer irgendwie in your face und immer brutal, Evil Dead, und das war teilweise ja auch manchmal unfreiwillig komisch, ja, oder so zwischen den Zeilen.
Findest du? Ich glaube, das war von Sam Raimi schon zu 100% kalkuliert, die Comedy in Teil 1, 2 und 3.
Bei 1 bin ich mir nicht sicher, aber 2 ist ja im Grunde genommen auch wieder nur ein Reboot von nochmal Neuaufmachung von Evil Dead, eigentlich.
Mhm,
also im Grunde genommen nimmt es das gleiche ja wieder auf. Und hast du eigentlich Within in the Woods früher mal gesehen, diesen Kurzfilm? Boah, nee, glaube ich, auf 16mm oder so gedreht. Oh, ich hatte mal irgendwann irgendein so scheiß Workprint im Netz, aber wirklich erinnern kann ich mich ja nicht mehr. Darauf basiert ja, denn es ist ja, also Sam Raimi hat immer wieder versucht, seinen Evil Dead Film zu machen. Ja, das ist so seine Geschichte am Anfang, ne? Und wenn man jetzt ranken würde, ja, ich glaube, darauf wird es ja auch so ein bisschen hinaus, ne? Was würde ich jetzt, da würde ich auf jeden Fall Evil Dead 2 für mich immer den stärksten der Reihe sehen. Danach kommt, danach kommt, glaube ich, Army of Darkness. Einfach auch wegen Bruce fucking Campbell, Alter, der die Show auch einfach so diesen Charakter einfach so krass verkörpert. Und dann 1 und dann würde ich auch den von Alvarez, den Reboot, den fand ich sehr stark. Evil Dead Rise habe ich leider nicht mehr geschafft, jetzt nochmal vorher zu gucken. Ich habe ihn gesehen, aber leider nicht so gut in Erinnerung. Also beides, also nicht gut in Erinnerung und auch nicht als gut empfunden in Erinnerung irgendwie. Ja. Deswegen muss ich mir den echt nochmal geben.
Ja, gönn dir den auf jeden Fall nochmal. Also ich habe Rise übertrieben gefeiert. Also was heißt übertrieben? Ich fand den sehr gut. Vor allem die Deadites spielen für mich immer so einen wichtigen Charakter. Und hier haben wir Alyssa Sutherland, die spielt Ellie, die Mutter, die halt so diesen Haupt- oder die Haupt-Deadite spielt in Rise. Und sie macht das einfach richtig, richtig geil. Mega gut und blutig. Und mir hat es wirklich gefallen. Also gib dir mal noch eine Chance, den Film. Ich bin mir sicher, dass du deinen Gefallen daran finden wirst. Weil für mich ist es so, dass ich habe, wie gesagt, Evil Dead, die OG-Reihe, relativ spät gesehen. Erst so in meinen Jahren, dass ich vielleicht so 20 war oder sowas. Und ich bin halt mit einer absolut falschen Erwartungshaltung rangegangen. Alle immer so, der krasseste Film ever. Sowas hast du auch noch nie gesehen. Und ich habe den so geguckt und ich dachte mir so, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch, was ist denn das hier für eine Amateurkacke? Da ich als junger, übermotivierter Filmstudent dachte mir so, das mache ich doch 10-mal besser. Weißt du? Ich habe es versucht und habe es nicht geschafft. Deswegen sitze ich jetzt in dem Podcast.
Ich wollte gerade hinterher schieben. Wo ist der Film, den du besser gemacht hast? Gesehen?
Ich habe dann lieber ZDF Primetime-Filme mit Uwe Ochsenknecht gedreht, weißt du? Naja, und auf jeden Fall.
Wenn man die Wahl hat, war.
Du, wenn man die Wahl hat, hundertprozentig, wa? Und Digi, und dann habe ich den Film, ich habe es einfach nicht gecheckt, sowas, ne? Und dann habe ich den Film nochmal 5, 6, 7 Jahre später gesehen, also 1, 2 und 3, und war dann halt straight up verliebt, so, ne? Weil der Humor, die Art und Weise, diese Handschrift von Sam Raimi war einfach absolut legendär. Und ich gehe da tatsächlich, wir sind uns ja selten einig, ja, aber ich glaube, hier sind wir uns einig. Der zweite finde ich wirklich den stärksten. Dann Teil 1. Dann Teil 3, wobei Teil 3 auch ultra geil ist, aber für mich als so ein Abenteuerfilm, so ein Adventure-Movie, weißt du, mit ein bisschen
aber
Horror-Elementen.
Aber Splatter.
Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so, also weiß ich nicht, also da fand ich Teil 2 schon härter und brutaler.
Ja, klar, also da gab es auf jeden Fall die krassere Momente, wo wirklich das Blut in Strömen geflossen ist und ich glaube, das, was auch Splatter so ein bisschen als Label Splatter auch nochmal überhaupt so in die Kategorie überhaupt ins Leben gerufen hat, würde ich fast sagen.
Total, total. Ne? Und dann der von Fede Alvarez, der war halt absolutes Meisterwerk. Ne? Also der war so geil. Da fand ich auch die Mia total geil. Geiles Final Girl. Die musste ja wirklich da durch jede Phase durchleben in diesem Film. Die war besessen. Die musste einen Junkie spielen. Final Girl, blutbetränkt. Und den Movie-Finishen, den Haupt-Dead-Finishen am Ende. Also richtig, richtig geil. Wie gesagt, Rise habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, und dann kommen wir zu Burn. Und da habe ich so ein paar Dinge tatsächlich vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Eine Sache kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, und im Vergleich zu, also so viel schon vorweg. Ich finde den Film nicht geil, aber ich finde den auch nicht schlecht. Ist so ein Mittelding. Und ja, wo ich den einreihen würde in dem Franchise, das würde ich dann am Ende dieser Episode sagen. Wie sieht's aus? Hast du noch was dazu zu sagen oder wollen wir jetzt mal eine Spoilerwarnung aussprechen und einsteigen?
Ich würde sagen, lass mal reingehen.
Okay, Leute, dann steigen wir jetzt ein. Jetzt sprechen wir eine Spoilerwarnung aus. Der Film, wie gesagt, läuft in den Kinos. Gönnt ihn euch, wenn ihr eh so Horrorfilm-Fans seid und Splatter-Fans. Man kann nichts falsch machen. Gönnt euch, unterstützt euer Local Cinema und dann kommt wieder und hört euch die Folge rein. Oder wenn es euch scheißegal ist, bleibt einfach dran. Ja, schöner Film. Also schön aufgemacht, muss man sagen, wa?
Ja, also Production Value und so weiter, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ist alles echt hochqualitativ und ich wurde auch eines Besseren überzeugt. Wir haben hier wirklich echt, echt gut gemachte Practical Effects. Wir haben... Oder sagen wir mal jetzt vielleicht etwas zum Film, zur Story, würde ich mal sagen. Ja, die Story ist am Ende ziemlich geradlinig und ja, also die haut mich nicht vom Hocker. Es ist alles klischeehaft und es ist alles vorhersehbar irgendwo, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, weil es ist halt eben, das hatten wir ja auch bei Scream 7, wo wir gesagt haben, was erwartet ihr denn, Leute? Du bekommst als Horrorfilm-Fan genau das, was du versprochen bekommen hast. Und bei Evil Dead Burn ist es ja auch nochmal so für das Evil Dead-Publikum, für die Liebhaber dieses Franchise. Es ist halt auch wirklich roh, also brutal roh. Also so, ne?
Worum geht's in dem Film? Es geht in dem Film um ein Ehepaar. Da sind hier am Start Alice, gespielt von Sohila Jakub, wenn man das so richtig ausspricht, und ihrem Boyfriend. Und das ist die beiden sind irgendwie so Nachtclubbesitzer, Restaurant-Nachtclubbesitzer. Und man kriegt relativ früh mit, dass es sich hier um eine sehr, sag ich mal, toxische Beziehung handelt mit häuslicher Gewalt, die von dem Ehemann ausgeht. Das merkt man sofort. Und dann haben wir auf der anderen Seite zwei Geschwister, die quasi die Bruder und Schwester von dem Ehemann. Und es ist so eine Vierergang, die feiern Geburtstag. Es endet in einem Streit, der Mann fährt frustriert weg, baut einen Unfall, stirbt und ja, die Trauerfeier findet dann statt in einem alten Herrenhaus von der Familie von Sebastian. Vielleicht hat es für mich den Anschein, von Sebastian, von dem halt Hauptdarsteller, ich weiß gerade nicht, wie sein Name ist. Und es hat den Anschein, dass in der Familie mal viel Geld geflossen ist, aber das Geld nicht mehr da ist, weil das Haus halt übertrieben runtergekommen ist. Naja, und wie es der Zufall so will, finden die Deadites Einkehr in das Haus und die Kacke ist am Dampfen. Und bei IMDb steht dazu, die haben immer auch so eine krass cringigen Synopsen zu den Filmen. Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei den Schwiegereltern. Das stimmt einfach nicht an der Stelle.
Ja, Mann.
Als diese sich in Deadites verwandeln, erkennt sie, ihre Ehegelübde gelten über den Tod hinaus. Nein, tatsächlich ist es so, dass die Schwiegereltern und die Tochter oder die Frau des verstorbenen Sohnes sich überhaupt nicht leiden können und die Eltern ihr die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe machen und dadurch natürlich schon so ein Emo-Drama sich herauskitzelt. Und das war das Erste, was ich so, ja, so semi-geil fand, ist, dass das halt, guck mal, Evil Dead, ja klar, ist Rollercoaster und Gewaltspirale und sowas, ne? Aber wie fandst du es zum Beispiel, dass da jetzt so ein krass ernstes Thema wie so häusliche Domestic Violence mit ins Spiel gebracht wurde, worauf sich die Story aufgehängt hat am Ende?
Ja, also aufgehängt, es war der Steigbügel so, ne? Also du hast es halt gebraucht, um irgendwie jetzt die Story aufzurollen, so. Ich fand aber jetzt auch nicht, dass man sich da jetzt total über häusliche Gewalt jetzt ausgelassen hat und es jetzt extrem thematisiert hat. Es gab immer wieder mal so eine Spitze, weil man das Thema halt aufgemacht hat, aber ich finde, man hat jetzt nicht, ist nicht krass drauf rumgeritten, sondern es war eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck und von daher vertretbar.
Finde ich auch, weil ein Kritikpunkt, den ich auch bei deutschen YouTubern und so gesehen habe, ist, dass die es schade fanden, dass so ein ernstes Thema den Film irgendwie nicht gut getan hat, weil es ja eher Spaß machen soll. Ich mir denke, so bin ich überhaupt nicht bei dir. Und wenn wir jetzt mal irgendwie Evil Dead angucken, also den von Fede Alvarez, da geht es um Mia, die eine so gefährdete Heroin-Junkie-Kollegin ist. Also das kann man auch relativ ernst nehmen, dieses Thema. Und es wurde da auch sehr gut behandelt, ne? Von daher kann ich da auf jeden Fall nicht mitgehen. Aber ja, ich sag dir ganz ehrlich, der Film hat angefangen, die ersten 10, 20 Minuten mit dem Opening Kill, die Kamerafahrt, Bro, Alter. Und ich habe das gesehen und in dem Moment war ich einfach nur glücklich.
Wegen den Kamerafahrten, meinst du?
Ja, weil das Intro einfach so geil war, weißt du? Du hast einfach ein geiles Setting gehabt, du hast die beiden Fischer gesehen, also zwei Bros, ne, die gefischt haben und du wusstest sofort, okay, Opfer Nummer 1 und 2, weißt du, Left Flow, die Frage ist nur wie, wir hatten so ein bisschen hast du mir auch gesagt, so zugeflüstert im Kino, so diese Final Destination Momente, weil du halt, du hast das Rotorblatt vom Boot gesehen, du hast die Angelhaken gesehen, du hast irgendwie so eine Rope gesehen, das im Boot war und du dachtest dir einfach nur so, okay, wer kommt jetzt wie zum Tod? Und das hat schon richtig Bock gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das finde ich, das zieht sich auch echt durch den Film durch, dass Vanicek das wirklich sich auch, glaube ich, da ein bisschen abgeguckt hat, so, ne? Dass man bestimmte Gegenstände immer wieder so in den Fokus bringt und immer so ganz subtil irgendwo liegen sieht und du dann halt eben dein Kopfkino geht halt durch, weil du weißt ja, worauf es hinausgeht. Welches Item jetzt in welcher Kehle landet oder in welchem Auge. Und das sieht man dann auch, fand ich geil, als sie dann später in diesem besagten Haus der Eltern sind. Und der Vater, der war ja irgendwie, der ist ja irgendwie ein Forscher, denn
der Großvater.
Ja, genau, was habe ich gesagt?
Der Vater.
Ja, der Großvater, genau, meine ich ja. Der hat ja dann auch diese ganzen Daggers, ne, unter anderem diesen besagten, den wir aus Evil Dead kennen und hat dieses das typische Tonbandspur und hat irgendwelche Zeitungsartikel irgendwo im Dachboden und dort, wenn die dann halt dann nachher am Essenstisch sitzen, das fand ich halt krass, dann so, wie du dann siehst, wie der Vater diesen Korkenzieher dann die Hand nimmt und wird der von ihr, von der anderen weggenommen. Hey, kannst du mir mal den Screw-up passen wieder? Und dann hat er plötzlich ein Messer in der Hand und du weißt halt immer nicht, was wird jetzt irgendwo landen und in welchem Auge.
Wie kam dir das denn vor? Ich meine, gut, mit Rice konntest du jetzt leider nicht so viel anfangen, also deswegen guck dir den unbedingt auch mal an.
Ja, muss ich
aber
machen, ja.
Aber mit Evil Dead von Fede Alvarez konntest du ja was anfangen und Sam Raimi ist ja also jetzt, wenn man von den OGs spricht, auch immer für seine so wilden, sehr speziellen Kameraeinstellungen bekannt. Mir kam es hier so vor in dem Film jetzt, dass, also mir ist diese Kameraarbeit, diese kreative Kameraarbeit irgendwie besonders aufgefallen, weil die echt geil war. Also wenn wir nochmal ganz kurz zum Intro zurückspringen, du siehst dann so, er guckt rum, weil sein Freund verschwunden ist und dann siehst du diesen Kopf von dieser Deadeye irgendwie so auftauchen und wieder verschwinden. Mhm. Dann kippt sie das Boot um und sie schwebt dann so über dem Wasser. In der Unschärfe, so ein schräg gezogener Winkel. Hammer geil. Ist dir das in den Film auch aufgefallen oder ist das für dich auch so ein Augenmerk, so eine Handschrift vom Evil Dead Franchise?
Ich müsste jetzt gerade mal überlegen, ob ich das so präsent bei Alvarez so im Kopf hatte, dass ich so eine experimentellen Schatz, aber hier auf jeden Fall, bei Burn, ist mir das schon auf jeden Fall krass aufgefallen, auch was du gerade meintest, mit dem Boot, wie die Hände so langsam rauscreepen und dann hast du so seitlich und siehst so ein bisschen teils im Wasser, was im Wasser passiert und auch an der Oberfläche. Das war ein geiler Shot. Auch hinten später dann bei diesem brennenden Haus, wenn die Kamera so Überschläge macht. Es gab wirklich ein echt gute
die Kampfszene,
Kameraführung.
Die Kampfszene von oben, ne, wo sie so von oben aus der Vogelperspektive so durchs Haus begleitet werden. Oder wenn sie so sich immer so, da gibt es eine Einstellung, wo quasi ihr Bruder oder ihr Schwiegerbruder quasi so platt gemacht wird vom Vater und sie hat so voll die Angst und kriecht sich immer weiter so im Haus zurück, bis sie sich im Keller versteckt. Die Schärfe ist die ganze Zeit auf ihr, die Kamera bewegt sich ganz langsam und im Hintergrund siehst du nur von links nach rechts, bam, bam, die Schlägerei da, bum, bum. Ey, hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja, und wie du meintest sowas, ne? Also das war ja dann ganz geil. Der Vater ist ja dann besessen. Und ich habe schon zu dir gesagt, so, ich hatte halt, als diese Essensszene, diese Dinner-Szene angefangen hat, da hatte ich so richtig krasse Resident Evil 7 Baker Family Vibes am Start, weil das Lustige war, dass auch von den Schauspielern hier, der Look and Feel, der hat auch, also guck dir mal irgendwie bei Gelegenheit Resident Evil 7 Baker Family im Internet an und dann schau dir mal den Vater an und die Mutter und die Oma an aus Evil Dead Burn jetzt und das ist wirklich faszinierend, was für eine Ähnlichkeit da ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Sebastian Vanicek da auf jeden Fall ein paar Einflüsse hat reinfließen lassen, wie auch von Hellraiser, ne? Weil natürlich auch richtig geiler Intro-Kill mit den Haken in den Augen und am Mund. Die Haut wird auseinandergezogen, ins Wasser gezogen. Also richtig, richtig cool. Und wir haben auch ein sehr sentimentales, emotionales Opfer in diesem Film. Ne? Nämlich, wir haben einen Hund, der getötet wird. Und das war tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich hier gelesen habe heute in der deutschen Kritikerszene, dass ein Hund getötet wurde und das doch nicht in den Evil Dead Franchise passt und dass das doch voll scheiße ist. Wie hast du das denn empfunden?
Also bei aller Liebe zu Tieren und überhaupt zu Schutzbefohlenen, ja, ist egal. Es ist ein fucking Film. Es ist fiktiv. Es ist geschrieben, ja. Wenn du das nicht aushalten kannst oder etwas zart beseitet bist, dann geh doch nicht in Evil Dead Burn rein, der als einer der brutalsten seit Jahren Film betitelt wird, ja. Also, sorry, also heul leise.
Ja, ich, vor allem, der Hund wird getötet und es gibt ja einen Grund, warum der Hund getötet wird. Der kommt ja wieder und dann steht auf einmal der Papa da mit seinem mutierten Deadite-Köter und haut ja auf die Kacke, weißt du? Also hat
das
ja
gab's auch noch nicht, wa?
Deadite auch noch nicht.
Köter, ja. Ist sowieso, ne? Also es gab viele kreative Ideen, muss ich sagen, ja, insgesamt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viele kreative Ideen. die Gewalt in dem Film, darum geht es ja natürlich. Ne? Also du hast natürlich hier, wenn man jetzt zum Beispiel mal Terrifier gegenüberstellt, der Evil Dead-Reihe, ab Fede Alvarez, dann hast du hier so ein bis zwei Unterschiede, was das angeht. Was die Filme gemeinsam haben, ist Gewalt. Was Terrifier macht, ist so diese humoristische Gewalt, also dieses Humor over the top Splatter, ne, mit viel Witz und Art the Clown natürlich, ne, mit seiner Pantomime und sowas, ne. Und dann hast du bei Evil Dead so diese ernste Gewalt. Verstehst du, was ich meine? So diese so Achterbahn, bumm. Es geht einfach nur härter, härter, härter. Das haben ja auch alle Evil Dead Filme irgendwie an sich. Es gibt halt keine Verschnaufpause. Es geht immer nur bam, 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 weiter, weiter, weiter. Wenn ich dich jetzt mal frage, so eher so Team Terrifier mit Humor oder Team Evil Dead Burn mit so ernsten Splatter-Einlagen, also so auf ernst gemeint, aber zwischen den Zeilen Humor, was spricht dich da mehr an?
Also sowohl als auch, ehrlich gesagt. Es muss einfach nur gut gemacht sein. Ne? Also Terrifier finde ich sowieso extrem überbewertetes Franchise. Also ich liebe diese Pantomime-Einlagen. Ich habe auch gedacht, den Film könnte man auch eigentlich komplett als Stummfilm machen. Ja, das wäre irgendwie auch lustig. Und das ist irgendwie eine coole Performance, weil das muss man auch erstmal hinbekommen. Aber ich finde eigentlich auch wirklich nur den Terrifier 2 wirklich, ja gut, ist auch übertrieben. Aber es ist halt einfach fun to watch, es ist kreativ. Aber wenn du halt einen Film haben willst, noch mit wenigstens einer klassischen Story, dann ist natürlich sowas wie Evil Dead, gibt dir auf jeden Fall noch ein Gefühl einer echten Story.
Ja, voll, total. Wobei, ich meine, wegen Sinnhaftigkeit einer Story geht man eh nicht in Evil Dead Film, glaube ich, ne, weil das war ja hier auch pretty straightforward und nach 15 Jahren.
Der Anspruch. Ja, ganz genau so ist es. Ich muss aber sagen, weil du vorhin meintest, und wie das, er ist gut, aber nicht extrem geil, ne? Klar, es war auch so ein bisschen unsere Wahrnehmung vielleicht so ein bisschen getrübt nach unserem geilen Kinoerlebnis von unserer letzten Episode, die wir aufgenommen haben, Obsession. Das war schon wirklich ein ganz anderes Kinoerlebnis und da wurdest du schon krass extrem überrascht. Im mittleren Teil jetzt von Evil Dead Burn, da habe ich mich manchmal teilweise so fast schon gelangweilt so ein bisschen. Ja?
Voll, ja.
Weil es wurden dann versucht, eben noch so paar Jumpscares irgendwie so aufzubauen. Und die brauche ich irgendwie nicht und die haben auch nicht funktioniert, muss ich sagen.
Ja, safe. Also mir ging es genauso, weißt du, weil ich habe ja auch diesen Rollercoaster, dieses mehr, 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 härter, härter, härter bei Evil Dead. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Quasi, du warst so an der Spitze. Und dann warst du wieder eine ganze Zeit unten, bevor es wieder zur Spitze gegangen ist. Und dann warst du wieder so eine ganze Zeit unten. Und zwischendurch, Digi, ja, ich habe mich auch gelangweilt gefühlt. Ne? Dann gab es da so eine, sage ich mal, so eine Einlagen, wie sie zwischen diesem ganzen Blut und Chaos und Gewalt meint, ich bringe jetzt mal meine Großmutter ins Bett. Weißt du? Auf diesem Treppenaufzug, der irgendwie mit einem halben km/h nach oben fährt, damit sie nicht die Treppen steigen muss oder getragen werden muss, so, weil sie auch irgendwie nur ein Bein hat, so. Und dann bringt sie die da ins Bett und kannst du bitte mal unter meinem Bett gucken nach irgendwelchen Monstern und bla 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 und vor allem auch so Szenen, wie sie dann auf einmal die Großmutter im Bettlaken irgendwie anfängt, über den Bett zu schweben und die Mutter sich so denkt, ah ja, alles ist normal, alles ist bestens. Ich umarme dich jetzt mal, weil du bietest es mir ja an. So, ja, ist alles gut, alles gut. Und dann kommt ihr Papa durchs Fenster gestiegen, ihr Mann, meine ich, durchs Fenster gestiegen, wo die dann erstmal hier diesen ganzen, den ekelhaftesten Zungenkuss der Horrorfilmgeschichte, weißt du?
Den fand ich aber schon wieder ganz geil inszeniert, muss ich sagen. Also nicht geil im Sinne von, dass du mich das horny gemacht hast, sondern, also so pervers bin ich nicht, aber das war schon speziell und so in der Art, und habe ich das auch noch nie gesehen. Dann sagt sie, du hast mich seit Jahren nicht mehr so geküsst. Das fand ich irgendwie auch
und lustig. Und vor allem, wie der Vater halt aussah, ne? Der hat sich halt davor irgendwie so 3 Kugeln durch den Kopf gejagt. Einmal von der Seite, einmal durch die Schläfe, einmal von unten und von vorne irgendwie. Komplett zerfetzte Fresse sowas. Keine Ahnung, wie dieses Gerippe noch gestanden hat so. Und dann gab es da halt diesen todesromantischen Zungenkuss am Start, nachdem sie da ihre schwebende Mutter, weil ja alles ganz normal ist, irgendwie let's hug it out, bitch, so nach dem Motto, ne?
Ja,
War schon lustig, ja.
Ich geb dir recht, ne? Also, weil du jetzt meinst, hattest du erst diese Rollercoastige ins Face und dann, ja, jetzt müssen wir irgendwie noch das Haus introducen und die Szenerie so ein bisschen nochmal erklären. Und da hat er dann wirklich echt abgenommen und das ist so ein bisschen schade, weil diese ganzen, das hat echt den Pacing geleitet, ne? Gab's ja nochmal irgendwie einen Jump, dass sie dann später dann mit dem Vater und den beiden Kindern irgendwie im Auto sind.
Das war geil.
Das war definitiv geil, aber ich fand, dann ging's ja wieder zurück ins Haus und dann hat's wieder abgenommen und das waren so ein bisschen, ja, von der Abfolge her nicht so ganz stimmig, muss ich sagen.
Also bin ich bei dir, aber das fand ich geil. Also es gab schon, guck mal, ich beneide diese Menschen, die sich hinsetzen und irgendwie Gewaltszenen schreiben und da kreativ werden. Weil wir hatten hier diese Szene im Auto, die fand ich übertrieben geil. Endet darin, dass sie irgendwie den Fahrersitz irgendwie...
Die Kopflehne,
genau, so punktuiert durch den Hals hat und dann auf einmal wieder im Wohnzimmer steht und sich dieses Ding dann rauszieht, diesen heißen Kerzenwachs frisst und wie so ein Tequila-Shot runterknallt.
Ja, ja.
Und dann geht halt die Action los, dann geht halt die Party los. Ne? Also es war schon sehr, sehr geil. Und es gibt ja auch, das wurde ja schon vorangekündigt, damit dieser Film ein Rated R bekommt und keine NC-17 Rating, musste eine Szene vor allem besonders gekürzt werden. Aber es gibt gute Nachrichten. Im Extended Cut, ähnlich wie bei dem von Fede Alvarez, wird dieser Film in der kompletten Gloria zu sehen sein. Denkst du zu wissen, um welche Szene es sich handelt?
Ja, ist lustig, dass du es hier jetzt gleich ranhängst, jetzt nachdem ich diese Autoszene erwähnt habe, weil da habe ich mich ja zu dir rübergelehnt und meinte ja schon, stimmt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das dass der Cut war, weil da ging es so brutal im Auto ab und da waren so ein paar Sachen, die passieren, aber wir nicht sehen und dann hören und die Kamera war weg. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da genau diese fehlenden Szenen dann uns noch gezeigt werden. Ja,
kann gut sein.
Oder was meinst du, wo taucht's auf?
Ich bin gestern, als Serkan und ich gestern ins Kino gegangen sind, Leute, das Erste, was ich gemacht habe, ich musste super dringend auf Toilette, aber das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum Counter gegangen, ja, und hab gefragt, habt ihr die Evil Dead Popcorn Buckets hier? Wenn ihr diese nicht kennt, dann googelt mal Evil Dead Burn Popcorn Bucket. Dieser Popcorn Bucket ist nämlich eine Geschirrspülmaschine. Eine offene Geschirrspülmaschine, die man, denke ich mal, auch schließen kann, weil dann man das Popcorn reinmachen kann. Und unten gab es so, also sag ich mal, Besteckfach, ne, gab es ganz viele so Messer und so Fondue-Spieße und alles Mögliche. Ne? Also alles Mögliche, was viel, viel Raum bietet. Und das war so ein bisschen so Foreshadowing. Serkan und ich haben uns davor ein paar WhatsApps hin und her geschickt vor dem Film und irgendwie gegessen, was da passiert. Ich glaube, wir lagen beide falsch, was am Ende tatsächlich passiert. Ich glaube, hier gab es eine Kürzung.
Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein. Es ist ja auch eine Szene, wie du schon sagst, die ja dann auch so durch Marketing jetzt auch noch mal in Szene gesetzt wird, dass man sehr viel rumraten muss, was passiert wohl mit diesen Geschirrspüler, ne?
Ja, ja.
Und dann, als ich die Szene gesehen habe, also die eigentliche Szene, da passiert ja noch mehr mit der Tür von dem Geschirrspüler, das war schon wieder ein bisschen mehr brutaler, aber da war ich fast schon enttäuscht, weil das, was wir uns vorgestellt haben, ja, ich hatte ja zu dir gesagt, so, ey, wer weiß, was das sein wird, ey, vielleicht wird jemand in den Geschirrspüler reingemacht und dann wird es richtig auf heiße Stufe und die Haut pellt sich ab oder so, ja, da habe ich mehr reininterpretiert und am Ende war das dann doch sehr seicht und sehr, sehr geradlinig.
Ich hatte, meine Idee war es, dass jemand mit dem Kopf irgendwie aufgespießt wird auf diesem Geschirrspüler, aber so richtig so auf masochistisch langsam Fullscreen drauf, sowas, habe ich mir gedacht. Aber ja, also ich bin gespannt.
Es gab aber, sorry, ganz kurz, ich muss nur sagen, es gab diese Geschirrspüler-Szene, also so als Kill oder als Element für einen Kill bei Chucky, die Serie tatsächlich auch. Ja,
tatsächlich, ja.
Deswegen war mir das gar nicht so unbekannt. Trotzdem gab es auch noch ein paar andere sehr kreative Kills, wie ich finde.
Es gibt eine so eine Messerblock-Szene. Ich glaube, das war Final Destination 1 oder 2. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wo sie dann irgendwie ausrutscht, bla, und dieser Messerblock, der fällt irgendwie auf sie und spießt sie auf. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert.
Also, ja, es gab schon.
Also das Spannende ist, desto mehr Horrorfilme man guckt und desto mehr so, sage ich mal, neue Regisseure es gibt, weil Sebastian Vanicek, wie gesagt, der hat jetzt mit Spiders seinen ersten großen Film gemacht, jetzt den zweiten. Ich finde den auch für einen guten Film, also sicherlich wird man von dem noch einiges was hören, sowas, ne? Aber du merkst halt, weil das sind alles auch Leute, Digga, die sind alle in unserem Alter. Die sind alle irgendwie 80er, frühe 90er Kinder.
Aufgewachsen mit den ganzen Filmen, mit denen wir auch aufgewachsen sind. Ja, klar.
Genau so ist es, ne? Und das ist schon spannend zu sehen, desto mehr Filme von dieser Generation Regisseure rausgekommen sind oder rauskommen, die ganzen Einflüsse zu sehen. Ich weiß jetzt nichts über den Box Office, also ich weiß nicht, wie viel dieser Film gekostet hat, aber er hat Stand jetzt 6,7 Millionen Dollar eingespielt, was ja schon mal ganz okay ist, wenn man bedenkt, dass der Film echt noch nicht lange draußen ist, ne?
Ja, ist okay, aber ich glaube, der hat noch lange nicht reingeholt, was er gekostet hat, weil wenn du dir mal anguckst, die guten Kamerafahrten, CGI mal außen vor, aber die Practical Effects waren auch bestimmt alle nicht ganz günstig, alle super inszeniert. Ja. Ich glaube schon, aber fandst du, was ich bei Evil Dead ja auch trotzdem immer hatte, so eine beängstigende, bedrohende Atmosphäre? Und findest du die gab es irgendwie bei Evil Dead Burn jetzt?
Das ist lustig, dass du es sagst. Ganz, ich gebe mal kurz eine Schätzung ab, ganz kurz. Ich glaube, ich würde schätzen, dass der Film so zwischen 15 und 20 Millionen Dollar gekostet hat. Ist ja auch immerhin eine Ghost Pictures Produktion und New Line Cinema und sowas. Ja. Ne? Irgendwie sowas hat er wahrscheinlich gekostet.
Kann gut sein, ja.
Guck mal, du hast hier diese... Im Film ist es so, dass der Großvater der Familie ein Forscher war. Und der war auch Mitglied einer Vereinigung, eines Clubs, der hieß The Wise Men. Und man weiß nicht viel über The Wise Men. Ich weiß auch nicht, ob das schon mal irgendwie in den anderen Evil Dead Filmen irgendwie angekratzt wurde, aber die hatten irgendwie so ein, ne? Also die hatten irgendwie so ein Ziel, so ein Sinn, dass die halt die dunklen Mysterien der Erde erforschen, des Universums erforschen. Und dann sind sie irgendwann auf das Necronomicon gestoßen. Und dann hast du da gesehen im Speicher hier klassische Horrorfilmszene, 1000 Zeitungsartikel an der Wand, irgendwelche Filmrollen, wo drauf steht, bitte nicht abspielen, und Tonbänder, bitte nicht abspielen, und das Necronomicon selber und sowas, ne? Bla 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 bla. Ich glaube, hätte es diesen, das hat ja auch wirklich nicht viel Inhalt gefüllt vom Film, es waren vielleicht 5 Minuten, nicht mal, vom ganzen Film, wo man so ein bisschen Evil Dead Vibes hatte. Und ich glaube, hätte es diese Szene nicht gegeben, hätte es für mich überhaupt keine Evil Dead Vibes gegeben. Weil dadurch, dass du auch, um auf deine Frage zurückzukommen, die kann ich klar beantworten, nein. Die Antwort ist nein. Ne? Mhm. Es ist halt ein großes, altes, verlassenes, abgefucktes Haus, wo ich mir denke, who the fuck lebt überhaupt noch in so einem Haus? Ne? Also was ist denn das für ein Zustand, weißt du?
Das habe ich auch gedacht. Wir haben unsere Hochzeit hier gefeiert vor Jahren irgendwie. Und dann dachte ich so, dein Ernst, Alter?
Ja, weißt du?
In diesem so, Loch?
Ja, wirklich, ne? Wow, es scheint ja echt Gönnermodus unterwegs zu sein, so, ja. Na egal, und auf jeden Fall, hatte ich nicht tatsächlich. Ich finde, du hast schon
einen guten Punkt angebracht. Ich finde, das passt, trifft sehr gut. Weil, wenn du das jetzt so sagst, wäre das nicht vorhanden gewesen, diese Items, und es ein bisschen introduced, dann wäre der Film wirklich austauschbar und es wäre dann ja, ja, irgendein Demon-Film halt, ne, ja. Genau. Hätte auch Demons 3 sein können oder so.
Ja, voll.
Da ja. gebe ich dir recht. Das hat gefehlt. Und ich finde, diese bedrohliche Atmosphäre hat auch nochmal dieses große, viktorianische, zwar abgefuckte, aber eben große Haus irgendwie auch weggenommen. Cool. Weil, wenn wir denken, bei Evil Dead geht es ja auch viel um so klaustrophobische Räume. Ne? Du hast immer wenig Platz, um diesen ganzen Deadites überhaupt auszuweichen.
Voll.
Ne?
Voll.
Das, damit hast du auch so ein bisschen diesen Gruseleffekt oder diese Atmosphäre halt noch ein bisschen beraubt. Voll. Der Film ist brutal, der Film gibt eine Menge Szenen, der ist nicht wirklich lustig, so wie bei Evil Dead 2 oder Army of Darkness oder so. Hat aber trotzdem so ein paar, finde ich, witzige Momente. Ohne dass er den Anspruch irgendwie hat, wir wollen jetzt lustig sein. Ja, also ja, ich kann mich erinnern, wo sie dann halt nach den richtigen Dagger sucht, ne? Wo ist dieser besagte Deutsch, ja? Und dann nimmt sie da und sticht alle möglichen Deutsche rein, bis sie irgendwann hofft, den richtigen zu erwischen.
Das ist halt so eine lustige Szene, weil es ist ihr Bruder, also die hat davor diesen Kampf mit der Kreissäge und der Schwiegermutter, so, ich weiß nicht, was ist, wie nennt man dieses Gerät, so ein Mähdrescher,
so eine Heckenschere ist das, glaube ich, oder
genau, irgendwie sowas. Dann hat sie da diesen Kampf da super blutig, super geil gemacht. Also da muss man sagen, das haben sie auch echt geil gemacht, ohne CGI. Da gibt es diese Szene, wo sie quasi dann die Mutter oder die Oma, keine Ahnung, an der Toilette, das war die Mutter, an der Decke hängt im Badezimmer und sie so von oben nach unten, also von oben so hochzieht. Und
mit dem Duschvorhang so, ja, das fand ich auch sehr geil. Ja.
Und normalerweise macht man das in so einem, was heißt normalerweise, man kann sowas einfach machen, indem man so einen Rotating Room hat, nennt sich das. Ja. Aber die hatten kein Budget dafür. Deswegen haben sie tatsächlich die Stuntfrau, die das gemacht hat, oben mit so Kabeln und Bändern irgendwie rangemacht. Und dann hat die quasi aus eigener Willenkraft ihren Körper so gegen die Wand gepusht, dass es halt so aussah, als ob sie wirklich dran klebt. Und dann aus eigener Kraft so die Frau hochgezogen und sowas. Ne? Also, und in der Post-Production haben sie dann halt diese ganzen Kabel und so mit CG entfernt.
Ja.
Und das sah schon extrem geil aus. Ne? Und dann hast du diese Szene, wo sie dann da oben ist. Und dann kommt ihr Bruder hoch, auch Deadite, infected as fuck, Alter. und dann gibt er ihr ja noch mit so, du musst ihn finden, weil die Deadites suchen nämlich diesen Dagger.
Ne? Ja, die genau. Diesen
die
wollen Dolch. Den ja auch, ganz genau.
Und dann ist sie da oben und hat da wie so einen Werkzeugkasten ausgekippt mit irgendwie 10 verschiedenen Dolchen und steckt den einen, zack, funktioniert nicht, den anderen, zack, funktioniert nicht, den dritten, zack, funktioniert nicht, den vierten, zack, ah ja, das ist er, super. War geil.
Ja, ganz genau. Und dann spielt man auch ein bisschen mit dem Publikum, ne? Denn der besagte, ja, dieser knochige Dagger, den wir alle kennen, aus dem ersten Teil, der ist tatsächlich auch dort vorhanden. Und ich habe schon gedacht, so, oh, der sieht aber klein aus. Und das stellt sich dann halt auch raus, dass es halt überhaupt nicht der ist. Es ist nur so ein Replika wahrscheinlich.
Hat nicht funktioniert, wie ihn jeder zu Hause hat, so, weißt du?
Ja, genau. Das haben sie gut inszeniert. Es gab halt, wie gesagt, auch diese Momente halt am Essenstisch, wo man immer mitraten muss, was jetzt irgendwo im Auge oder im Hals landet. Das war eben auch ein bisschen humorvoll.
Messer oder Korkenzieher oder Gabel oder wie auch immer. Ja.
Deswegen
ja,
ist es nicht unbedingt so in-your-face lustig so, wir wollen jetzt richtig funny sein, so, aber es gab halt so Sachen, wo man dann halt schon, ja, die halt so einen so ein bisschen so unfreiwillig komisch oder ja, lustig inszeniert, nicht unfreiwillig komisch. Ja.
Ich sag mal so, Digi, der Film hat mich, die Gewalt in dem Film war gut, sie sah sehr gut aus, sie war auch da, es war ein absolutes Blutbad, aber es hat mich kalt gelassen, weil für mich war es so, ja, okay, sieht gut aus, ist cool, aber es ist jetzt nicht so, ich bin schon längst über den Zenit hinaus, ich mir denke so, oh mein Gott, ich kann nicht hingucken, es ist eh schon ewig vorbei.
Weggesnackt, ja.
Aber es gab eine Szene, da treffe ich wirklich auf meinen Zenit. Kannst du dir vorstellen, welche Szene das war?
Na, wo der Doggy abgestochen wurde?
Nee, Digga, das war für mich völlig fein. Ich bin ein riesiger Tierfreund, ich liebe Hunde, über alles, vor allem so. Ja. es hat mich völlig kalt gelassen. Ne?
Welche Digga. Szene? Also ich kann jetzt nur sagen, die Szene gleich am Anfang, wo der eine Freund von den Fischern im Wasser dann ja gekocht wird.
Nein.
Und sie läuft über die Hand rüber und geht das Fleisch so ab. Das fand ich auch schon ganz geil, muss ich sagen.
Es gab schon viele nette Momente, aber die Szene, die mich am meisten gekriegt hat, war die, wo die Deadeye zu der Großmutter ankommt, ihr das Gebiss aus dem Mund nimmt, das einmal ablutscht und sagt, jetzt wird es dir viel besser gehen, und ihr dann das Gebiss wieder einsetzt und sie somit quasi infiziert hat.
Ja, stimmt. Ja.
Sowas, das ist so da.
Also,
da
du meinst so, Ekel hat dich mehr getroffen als alles andere.
Ja. Da bin ich raus, Bruder, da bin ich. Aber ich bin eh ein Sucker, also beziehungsweise ich bin eh super schlecht, was so irgendwo was mit Body Horror. Substance zum Beispiel ist mir ultra schwer gefallen zu gucken. Weißt du, weil ich mir dachte so, boah, nee, Leute, oh, muss das jetzt sein?
Body Horror ist dein Gift, deine Schwäche, wa? Deine Achillessehne.
So sehr ich den Master of Body Horror David Cronenberg auch feier, aber Bro, Alter, lass es einfach bitte wieder sein. So, nein, natürlich nicht, aber... Das Gebiss war schon extrem ekelhaft, Alter.
Das fand ich auch eklig, ja. Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch so einige Sachen vermisst. Dann nehme ich das jetzt mal vorweg, ja. Ich weiß ja auch genau, was du meinst, ja. Am Ende so gab es ja noch eine geile Szene, also relativ zum Ende. Ne? Sie wird ja dann quasi wie so ein Final Girl inszeniert. Ist es ja dann auch. Und dann ist er da auf dieser Baustelle, weil der Mann hat ja irgendwie auch im Baugewerbe, glaube ich, noch gearbeitet oder so. Ne? Also der war ja so einfach so ein Business-Typ, oder war das der Großvater?
Die Familie, es war, glaube ich, Familienbusiness.
Genau. Ja. Auf jeden Fall sind sie dann da auf dem Bau und sie fällt da so rein in so eine Baugrube und haut sich auch voll krass so ein Metallding so in die Achillessehne, so in den Fuß unten rein, dass es auch wirklich brutal aussieht. Und dann ist sie da mit diesem Dereida, der ihr ehemaliger Mann der wieder zurückgekommen ist. Und dann rattert sie da rum und es wird auch gezeigt, da ist eine Kettensäge oben.
Ja.
Und dann denkt man so, dann zieht sie so an so ein Kabeln und man denkt, jetzt fällt die Kettensäge runter, jetzt kommt sie endlich. Aber dann fällt anstattdessen ein Druckluft-Hammer runter, was ich aber auch ganz geil fand. Wie sie den so ins Herz.
Also zu der Szene muss ich sagen, ne? Also das fand ich dann auch ein bisschen too much, weil es gab zu viele Szenen, die man sich hätte sparen können. Der Film ging eine Stunde 50, glaube ich. Warte mal, ich guck doch mal, ich habe hier gerade IMDb offen. Genau, eine Stunde 50 ging der Film. Hätte auch locker auf 90 Minuten runtergeprügelt werden können, weil da gab es so viele Szenen, ne, die einfach der Story nicht beigetragen haben. Genauso wie dieser ewig lange Terminator-Walk von dem CGI-Vater, der sie dann verfolgt, so halb verbrannt, fand ich einfach, komm Leute, das ist gerade doch so ein, muss doch nicht sein jetzt hier gerade.
War das der Dad? Weil ich glaube doch, dass wenn das Haus halt eben brennt, dann kommt doch irgendwie ihr Mann zurück. Oder habe ich das falsch jetzt verstanden? Oder falsch interpretiert?
Ich glaube, das war ihr Vater. Das war also der Haupt-Deadite, ne? Der erste, der quasi gespielt wurde, vom Sohn direkt am Anfang.
Aus dem Dialog raus hatte ich das irgendwie so verstanden.
Er meinte ja auch noch zu ihr so, ey, du hattest noch nicht mal den Ring an und du hast keine, du hast Turnschuhe getragen bei der Beerdigung, bla bla bla.
Gut, kann sein, ja.
Ist ja auch kackegal, ne? Ist auch kackegal. Auf jeden Fall war das für mich ein bisschen zu viel CGI, Massacre und alles ein bisschen zu sehr Terminator-Vibes. Und ich sag's dir ganz ehrlich, da du gerade gesagt hast, okay, ein paar Sachen, die haben mir gefehlt. Du hattest... klar, in den OGs von Sam Raimi hattest du als Hauptdarsteller Bruce Campbell, dem man nichts nachstellen kann. Ja, absolute Legende, Punkt. Dann hattest du Mia in Teil 2, die wirklich vom Final Girl alles abgeliefert hat in diesem Film, ne? Von Junkie bis Besessen bis Final Girl. Richtig, richtig geil. Dann hattest du in Evil Dead Rise von Lee Cronin, hattest du dann die Alyssa Sutherland, die Haupt-Deadite, die Mutter gespielt hat, die das richtig, richtig geil gemacht hat und dadurch in Evil Dead Rise diesen ganz besonderen Charakter gegeben hat, weil das so dieser Main Villain war oder sie die Main Villain war, die diesen Film getragen hat und dabei richtig krass abgefuckt aussah und diesen Job richtig krass gut gemacht hat. Killer, das hattest du hier und dann hattest du, und genau das habe ich vermisst, Weißt du, genau das habe ich vermisst in diesem Film, dass ich keinen einzigen Charakter hatte, den ich richtig was abgewinnen konnte. Weder der Französin noch dem Vater als Haupt-Deadite. Hat alles nicht gepasst, fand ich alles irgendwie zu verwaschen, zu wischwasch und
zu austauschbar. Deswegen,
ja, genau, zu austauschbar. Und wie gesagt, wenn man da irgendwie nicht diesen kleinen Mini-Ultra-Mini-Mikro-Subplot gehabt hätte von dem Großvater, der irgendein Forscher war und das Necronomicon entdeckt hat und auch herausgefunden hat durch seine wissenschaftlichen Tätigkeiten, wie man die ausschalten kann mit diesem Dagger, hätte der Film förmlich Zero Evil Dead Vibes, ne? Und das fand ich sehr schade tatsächlich.
Ja. Ja, und es hat auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die Demons dann auch nochmal versucht werden aufzubeschwören, zu beschwören, wenn sie da aus dem Buch vorliest, fand ich auch ziemlich unspektakulär. Das Necronomicon ist da wirklich auch so ein bisschen zu kurz gekommen, so für Fans. Also es fehlen viele Items, die einen so den Fan-Moment geben. Ja. Auch wenn ich ja sonst nicht so ein Fan bin von, nicht so ein Fan von Fan-Candy, aber du weißt, was ich meine, dieses Aufgesetzte, so, das finde ich ja natürlich auch scheiße, wenn es zu viel ist.
Klar.
Ein bisschen hat das irgendwie gefehlt, ne, um das Ganze so ein Evil Dead Vibe zu geben. Da gebe ich dir recht. Ja. Stimmung. Aber wir haben noch eine Sache, haben wir noch gar nicht geredet, nur ganz kurz.
Ja.
Den Charakter, den du ja ganz kurz nur angeschnitten hast, jetzt schon zweimal, die Großmutter.
Ja.
Und ich finde, die hat irgendwie Spaß gemacht, weil du schon immer wusstest, so, die ist ja definitiv irgendwie dement, ne? Und weiß auch teilweise gar nicht, um was es geht, ne? Was gerade um sie rum abgeht. Und die Szene halt, wenn sie dann, wenn sie sich selber dieses Bein absäbelt, so mit so einer Scherbe oder was da noch rumliegt, ne? Das sah schon krass aus. Und dann siehst du ja so im Hintergrund, dass dann das Bein, was an diesem Lifter, an diesem, nennt man sowas? Diesen
Treppenaufzug.
Treppenlift, genau. Das Bein hängt noch da, aber die Grandma ist halt nicht da. Und dann wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Und im Film ja dann gesessen bis zum Ende. Also das muss man ja tatsächlich auch machen, weil sonst bekommst du am Ende nicht noch zwei wichtige Szenen mit. Ja. Und da wusste ich schon, die Grandma kommt definitiv jetzt nochmal irgendwie zurück. Ne? Meinst du, der werden wir nochmal in einem weiteren Film was sehen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir wäre sehr wünschenswert, von einer anderen Deadite noch was hören. Weil erstmal muss ich dir recht geben, die Oma oder die Uroma hat für den gewissen Comedy-Charakter gesorgt, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Leute so random beschuldigt hat, sie beklaut zu haben und sowas, ne? Und alles überall Chaos, Blut und sie so, oh, wann ist denn Dinner fertig? Oder oh, weißt du, so, also so völlig, völlig immer out of space. Das war tatsächlich ganz lustig mit ihrem komischen Treppenlift, ne? Das war sehr lustig.
Ja.
Aber es hat sich ja gelohnt, noch länger sitzen zu bleiben, ne? Ganz am Ende kommt noch eine Post-Post-Credit-Scene, wenn man so sagen kann, ja. Und ich finde es lustig, dass irgendwie das Evil Dead seit Fede Alvarez und Rice und jetzt sich dafür irgendwie bekannt gemacht hat, definitiv sitzen zu bleiben. Ich meine, das ist auch eine Art und Weise, die Leute den Abspann mitlesen zu lassen, ne?
Ja.
Denn dann bist du wieder in der, wie sagt man, Morgue auf Deutsch, in der Leichenhalle.
In der Leichenhalle beziehungsweise Krematorium, ne? Ist es.
Genau. Im Krematorium, wo halt der Film quasi angefangen hat, als der Ex-Mann von unserer Hauptdarstellerin beerdigt wurde. Und dann hast du da, ganz viele so Urnen mit der Asche von toten Menschen drin. Und die kleines Kind fragt ihre Mutter, also die Mutter arbeitet dort, warum diese ganzen Urnen hier stehen. Und sie erklärt ihr, dass diese Urnen nicht abgeholt wurden von ihren Familien und deswegen noch ein paar Monate immer rumstehen, damit, ne, falls sich jemand doch dafür entscheidet, die abzuholen. Und dann klopft es an der Tür, die Mutter geht weg, die kleine Tochter ist alleine mit den Urnen und die Kamera fährt so über die Urnen und dann bleibt sie bei einer Urne stehen, Ellie Baxter. Und Ellie Baxter ist die Mutter aus Evil Dead Rise, Alyssa Sutherland, diese geile Deadite, die ich so gefeiert habe vor 10 Minuten. Die den Unterschied Rise zu Evil Dead Rise für mich gemacht hat und das zum coolen, geilen Film gemacht hat. Ne? Und dann steht sie auf einmal vor der kleinen Tochter vor den kleinen Mädchen und tötet sie. Irgendwie Genickbruch oder Kopf abhalten.
Ja,
oder
also so kann man es nennen. Also wie so ein Streichholzkopf einfach mal umgeknickt, klack.
Ne? Boom, und ja, dann liegt da diese kleine, dieses kleine Mädchen tot vor dir auf einmal.
Und schön, die Blutfontäne kommt ja auch noch raus. Natürlich. Also, einen Hund haben wir gekillt, aber am Ende wollen wir auch noch mal einen draufsetzen und ne, noch einen Schutzbefohlenen. Ja, den killen wir auch noch.
Herrlich, herrlich. Und Digga, da frage ich mich ganz ehrlich, ey, wenn das keine NC-17-Szene ist, was denn dann so?
Ja, weißt du? Ja.
Was mussten sie denn da bitte schneiden, wenn die am Ende ein kleines Mädel killen? So,
das
ja,
denke ich auch, ey. Das, ne, denke ich auch.
Und dann steht halt die Ellie da, also diese Deadeye, ne, aus Rise, steigt so empor wie so eine dunkle Göttin des Hasses, ja, und der Film endet. Und da denke ich mir, okay, alles klar. Versuchen die jetzt irgendwie so ein Universum aufzumachen für die Folgeteile?
I guess so. Also das kann ich mir schon vorstellen, ne?
Aber ich hoffe, dass sie es nicht verkacken. Ich hoffe, dass sie es gut machen. You know what I'm saying? Ich bin gespannt.
Ja, kommt dann halt immer auf den jeweiligen Regisseur, glaube ich, drauf an. Ne? Ich meine, wem man das denn zuschreibt, und hoffen wir einfach auf junges Blut, was den Film ja eben einen neuen Anstrich gibt, soweit man es überhaupt sagen kann. Ich meine, das Franchise haben wir auch gar nicht erwähnt, hat ja auch noch andere Sachen zu bieten, wie damals die Amazon Prime-Serie. Ne? Also die ist ja auch durchaus erwähnenswert. Ich muss gestehen, ich habe irgendwann mal ab der dritten oder vierten Folge aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr warum, nicht mehr weitergeguckt. Mhm. Aber ich weiß, die war sehr lustig und hatte wirklich echt, also qualitativ echt gut, ne, mit Ash, mit Bruce Campbell, also definitiv auch erwähnenswert. Und ja, frisches Blut, wenn ich schon davon rede, ne, also der nächste, das nächste Franchise-Abenteuer in Form eines Prequels ist ja auch schon in Planung, wird ja schon, ist ja alles schon unter Dach und Fach. Francis Galluppi wird Regie halten, und der selber ist auch ein Film-Editor, arbeitet sonst viel in Post-Production, habe ich gelesen. Das heißt, der wird schon, glaube ich, Ahnung haben, Schnittabfolge, Pacing, und das Ganze ist Evil Dead Wrath, ne, Wrath, wenn man das, glaube ich, richtig, wenn ich es richtig ausspreche, und ist halt die Vorgeschichte von dem, was passiert ist im ersten Teil von 1972. Und das Schöne ist, es soll so, das wurde schon versprochen, kameratechnisch sich so angepasst werden, so an den 70er-Jahre-Stil, so leicht gelblichen Film. Ne, ich weiß nicht, was für Kamera sie nehmen werden, aber auf jeden Fall keine IMAX. Und da auf den freue ich mich ehrlich gesagt mehr als auf jedes Sequel, was kommen könnte.
Ha, spannend, spannend. Ja, ich sehe es gerade hier, 2028. Dass die Synopsis, die erinnert mich tatsächlich sehr an den Film, den wir gerade geguckt haben, Evil Dead Burn. Eine Französin, gefangen in einer missbräuchlichen Ehe in Amerika, wird von der Familie ihres Mannes nicht geglaubt und muss sich ihren albtraumhaften Schwiegereltern stellen.
Warte mal. Also, das ist ja jetzt so verdächtig, dass ich schon fast denke, hier hat bei IMDb jemand irgendwas verkackt und hat einfach nur was kopiert. Weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja genau der Plot, den wir gerade besprochen haben. Ja.
Kann gut sein. Auch von einem sehr jungen Regisseur. Der hat bisher tatsächlich nur so Kurzfilme gemacht und ein paar Musikvideos. Sein erstes und einen Langfilm, The Last Stop in Yuma Country, aus dem Jahr 2023. Als Langfilm hat bei IMDb ja eine ganz okay Bewertung. 6,9 von 25.000 Votes. Spannend. 2028.
Auftragsarbeit.
Wissen wir, ja, kann sein, ne? Wissen wir auf jeden Fall mehr. Ich bin gespannt, ja, und die Serie, die muss ich mir noch angeben. Also habe ich bisher gepflegt, ignoriert oder einfach nicht dazu gekommen, die zu gucken.
Cool. Ich muss auch nochmal ran, aber ja, die ist echt lustig. Also macht Spaß.
Ja. Amigo, abschließend, hau doch nochmal dein Ranking raus von den Evil Dead Filmen von 1 bis jetzt.
Okay, ganz schnell. Also 2, 3, 1, Alvarez, Reboot. Ich gebe jetzt Evil Dead Burn den Vorrang vor Evil Dead Rise, weil ich den einfach nicht mehr in richtige Erinnerung hatte und den leider so irgendwie als nicht so gut abgespeichert im Kopf habe. Das kann sich aber also nochmal ändern. Ja.
Gönn dir. Aber ey, wie gesagt, bei mir ist auch Teil 2, Teil 3, Teil 1, wobei das wirklich für mich echt schwierig ist, zu sagen, dann kommt Fede Alvarez, dann kommt Evil Dead Rise, weil desto mehr ich über Evil Dead Rise jetzt gesprochen habe, desto mehr gefällt er mir irgendwie. Ne, ist ja auch manchmal so.
Und desto mehr Bock habe ich auf den. Ja.
Ey, gönn dir. Und dann kommt Evil Dead Burn. Evil Dead Burn, ich gebe dem ja von 1 bis 10 so eine 6,6 irgendwie. Also hatte viele schöne Elemente. Ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall angucken im Kino, wenn man Bock auf Bloodbath hat und Turbo-Action, wobei er auch seine Tiefpunkte hat. Aber, Punkt.
Ja, nee, da mehr gibt's auch nicht zu sagen. Sehr geradlinig, in your face, brutal. Atmosphäre, da scheitert so ein bisschen. Franchise-Momente, beziehungsweise Fan-Momente, das sackt da auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also da fehlt mir auch einiges. So jetzt mal zusammengefasst, ne? Aber trotzdem, für den Horror und vor allem für den Gore, für den Gore-Neandertaler gibt's auf jeden Fall auch was. Ja, also gönnt euch, ich gebe den auch so 6,5. Ja, Kopflehnen ins Auge.
Ja.
Ich habe noch versucht, den passenden Vergleich zu suchen.
Ja,
6,5 trifft es ganz gut, glaube ich, ja.
Ja, cool. Sehr schön. Nee, gut, ich denke mal, dann können wir Schluss machen für heute.
Ja.
Und ja, liebe Leute, wenn euch unser Content gefällt, dann lasst es uns doch gerne wissen durch ein Abo, durch 5 Sterne und einen Kommentar bei Spotify oder folgt uns einfach auf horror.hz bei Instagram. Wir sind zwar super Instagram-faul, aber wenigstens erkennt ihr, dass wir nicht tot sind, sondern noch aktiv sind an unserem Instagram-Account.
Wisst immer, wann die nächste Folge kommt.
Genau. Und wie gesagt, supportet uns gerne bei Apple Music, bei Amazon oder bei Spotify. It's for free und ihr tut uns einen Riesengefallen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich und die berühmten letzten Worte überlasse ich dir.
Tschüss.